Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Bauen, bauen, bauen. Wollen wir das wirklich? Und wenn ja, wie? Darüber wurde unter anderem auch beim Women in Architecture Festival diskutiert, das heute seinen Abschluss mit einem Summit in Berlin fand. Dazu mehr in dieser Fazitausgabe. Und wir fragen auch, wie der Begriff Baudenkmal neu definiert werden könnte, so wie es jetzt ein Manifest von Architektinnen und Architekten und Denkmalschützern fordert. Der Kunstmäzen und Museumsgründer Peter Ludwig wäre morgen 100 Jahre alt geworden. Wir erinnern an ihn in seiner weniger bekannten Vermittlerrolle zwischen Ost und West. Und am späten Nachmittag wurde noch bekannt gegeben, wer die neue Intendantin der Ruhr-Triennale ab 2027 sein wird. Dazu gleich mehr. Die Ruhr-Triennale gehört zu den ganz großen internationalen Festivals für zeitgenössische Kunst in allen ihren Sparten. Hervorgegangen aus der internationalen Bauausstellung Ibar Emscher Park hat dieses Festival nicht nur die besonderen Inszenierungen, sondern immer auch die besonderen Spielstätten gefeiert. Monumentale Industriearchitektur, die im Ruhrgebiet überall noch herumsteht. Zu den Intendanten zählten Heiner Goebbels, Jürgen Flimm, Barbara Frey und momentan Ivo van Hove. Ab 2027 wird, wie heute bekannt gegeben wurde, eine international gefeierte Opernregisseurin das Zepter übernehmen, nämlich Lydia Steyer. Stefan Keim war heute bei der Pressekonferenz dabei. War die Verkündung dieses Namens Lydia Steyer denn eine Überraschung für Sie?
Ja, ehrlich gesagt schon. Ich hatte gedacht, dass man mehr so in die Richtung so von Kulturmanagern guckt. Also Leute, die international stark vernetzt sind. Matthias Lilienthal war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Name, der gehandelt wurde. Gut, der hat jetzt mit der Berliner Volksbühne ja genug zu tun. Aber ich war überrascht, dass es, oder positiv überrascht, dass es doch jemand ist, die vor allen Dingen erstmal eine künstlerische Handschrift hat und an Leitungserfahrung 3 Jahre Operndirektorin in Luzern vorzuweisen hat, was ja nicht so furchtbar viel ist. Aber es heißt auch, Lydia Steyer ist jetzt nicht so Teil des internationalen Festivalzirkus. Sie steht nicht dafür, dass sie die Gruppen engagiert, die sowieso gerade unterwegs sind und die man dann auch ganz gut kriegen kann, sondern sie könnte aus ihrer Perspektive die Ruhr-Triennale wirklich neu denken.
Sie ist eine sehr gefragte Opernregisseurin ihrer Generation. Wofür steht sie denn?
Erst einmal auch durchaus für spektakuläres Theater. Ich habe ihre Turandot an der Oper Köln gesehen. Die wird jetzt übrigens auch demnächst wieder aufgenommen. Und da hat sie ja auch schon in der Ausweichspielstätte, dem Staatenhaus, inszeniert. Das ist ja auch schon eine große Halle. Könnte jetzt aus der heutigen Perspektive sogar so was wie eine Vorübung für die Ruhr-Triennale sein. Und da hat sie für richtig große Bilder gesorgt. Also für ein großes Spektakel, für Schauwerte, für Sinnlichkeit. Aber sie hat es auch klug inszeniert und in die Gegenwart geholt. Und ein großer Erfolg von ihr war an der Staatsoper Hannover, das haben wir ja auch hier in Fazit besprochen, das Stück Echo 72 über die Anschläge während der Olympiade 1972 in München. Und da hat sie schon so etwas gemacht. Ich habe es leider selbst nicht gesehen, aber wenn ich das von den Berichten der Kolleginnen und Kollegen mir so raushole, dann scheint das ja so etwas wie eine Kreation zu sein. Eine Kreation aus verschiedenen Kunstformen. Und das ist seit Beginn der Ruhr-Triennale, seit Gerard Mortier, ja auch die DNA der Ruhr-Triennale, etwas richtig Neues schaffen über die Grenzen der Gattungen hinweg.
Ende August beginnt ja erst die zweite Spielzeit von Ivo van Hove, also dem Vorgänger, muss man ja aus heutiger Sicht sagen, von Lydia Steyer. Ist es üblich, schon um diese Zeit die Nachfolgerin bekannt zu geben?
Sonst war es immer erst am Ende der zweiten Spielzeit der in einer Intendanz. Jetzt ist es früher. Das liegt auch daran, das hat mir die NRW-Kulturministerin Ina Brandes auch erzählt, dass diese Vorlaufzeiten immer etwas länger werden, dass sie sogar einige Leute angesprochen haben, die gesagt haben, ja 2030 wäre ich sofort dabei gewesen, aber 2027, das ist mir noch zu früh. Und auch Lydia Steyer musste wahrhaftig auch zumindest eine große Inszenierung absagen. Und ich hatte danach die Gelegenheit, sie noch persönlich zu sprechen und habe sie da gefragt, was war es denn eigentlich genau? Was hat sie dazu gebracht, wo sie doch von Salzburg über Staatsoper Wien überall an den internationalen großen Häusern inszeniert faszinieren kann. Was hat sie denn dazu gebracht, sich jetzt wirklich auf das Abenteuer Ruhrtriennale einzulassen?
Ich fand die Idee, eine Geschichte zu erzählen über 3 Jahren und auch wo der Hauptakteur sind eigentlich die Menschen von dieser Region und wie die interagieren mit Kunst und Spektakel, das war für mich so eine aufregende Geschichterzählungspotenzial, dass ich bin wirklich gesprungen auf die Einladung, mich zu bewerben hier.
Das hört man natürlich jetzt manchmal, dass man natürlich die Menschen der Region einbinden will. Ich habe da noch ein bisschen nachgehakt und da kam schon deutlich heraus, dass Lydia Steyer genau weiß, wo auch immer noch das Problem liegt.
Mir wurde auch gesagt in meiner Gespräche mit Menschen der Region, dass die manchmal nicht wahrnehmen, dass es überhaupt stattfindet. Wir müssen das ändern. Und wir haben Pläne für ein ziemlich erweitertes Vermittlungsprogramm, was auch der Jahr unter Menschen, junge Menschen, Menschen, die bisher wenig mit Kunst zu tun hatte, so in Workshops kommen, dass wir die engagieren.
Denn das war wirklich bisher ein großes Problem der Ruhrtriennale. Viele, auch Johann Simons, wollten unbedingt über den Kreis der Kulturinteressierten hinauswirken. Und das hat bisher noch keiner so richtig geschafft. Immer nur in Ansätzen. Und da will Lydia Steyer wirklich ran.
Ja. Wie kann man das denn deuten, wenn eine Lydia Steyer den Satz »Kunst lebt nicht im Elfenbeinturm« ausspricht? Das passt ja zu dem. Also etwas, wo an sich ja jeder mitgeht, wo man aber gleichzeitig ja auch manchmal erschauert. Also je nachdem, wer das dann sagt, welche Leute in welchen Positionen. Wie schätzen Sie das ein?
Also bei ihr, glaube ich, ist das wirklich ein positiv gemeinter Begriff, denn sie steht ja für die Hochkultur. Ich glaube nicht, dass Lydia Steyer kommt und dort ein rein populäres Programm machen will, auf keinen Fall. Aber natürlich gibt es die Gefahr und es gibt auch durchaus eine Gefahr mit den ganzen Finanzkürzungen. Ich habe sie zum Beispiel auch gefragt, mal einfach kann man ja mal fragen, steht denn in ihrem Vertrag drin, dass sie auch eine ordentliche Finanzausstattung bekommen? Da hat sie gesagt, nee, das wird alles entsprechend noch vorher festgelegt. Also ich hoffe mal nicht, dass da die Landesregierung, die das ja zu einem großen Teil finanziert, sparen wird. Aber da gibt es natürlich noch einige Unwägbarkeiten. Das sind aber jetzt, glaube ich, nicht die Geschichten. Ich habe den Eindruck, das ist eine Frau, die wirklich genau weiß, worauf sie sich einlässt. Um noch eine ehemalige Intendantin ins Spiel zu bringen, Barbara Frey hat ja zum Beispiel bei der Ruhrtriennale auch durchaus interessante Aufführungen gezeigt, war aber kaum präsent. Also sie hat sich mehr als Regisseurin begriffen, hat die Intendanz quasi ihrem Team überlassen und eine Intendantin bei der Ruhrtriennale, die muss auch Kommunikatorin sein, die muss präsent sein, die muss vor Ort wirklich wirken. Und da habe ich wirklich den Eindruck gewonnen, dass Lydia Steyer das verstanden hat und dass sie das genau auch will.
Stefan Keim über die heutige Bekanntgabe der neuen Intendantin der Ruhrtriennale, Lydia Steyer. Die wird das Festival also ab 2027 leiten. Vielen Dank, Stefan.
Gerne.
Das Ehepaar Peter und Irene Ludwig ist vor allem bekannt geworden durch seine zahlreichen Museumsgründungen überall auf der Welt und ihre Pop-Art-Sammlung, die im Museum Ludwig in Köln beheimatet ist. Das Geld dafür stammte ja aus der Produktion von Trumpfschokolade. Ludwig heiratete nämlich die Fabrikantenfamilie Monheim ein und mit seiner Frau Irene teilte er die Liebe zur Kunst. Die beiden spielten aber auch eine wichtige Rolle als Vermittler zwischen Ost und West, wie eine neue Publikation zeigt, die Sabine Oelze vorstellt. Die Ludwigs zeigten zur Zeit des Kalten Kriegs Westkunst in der DDR und umgekehrt auch DDR-Kunst im Westen. Morgen am 9. Juli wäre Peter Ludwig 100 Jahre alt geworden.
1977 in Ost-Berlin. Im ehrwürdigen alten Museum eröffnet mitten im Kalten Krieg eine Ausstellung mit Kunst aus dem Westen. Darunter Werke von Pablo Picasso bis hin zu New Yorker Pop-Art-Legenden wie Roy Lichtenstein oder Robert Rauschenberg. Ein Tabubruch, in die Wege geleitet vom Aachener Schokoladenfabrikanten Peter Ludwig.
Das war das erste Mal, dass in einem sozialistischen Land jenseits des Eisernen Vorhanges zeitgenössische westliche Kunst im Original gezeigt wurde. Das ist auch an keiner Stelle mehr geschehen. Da war Ludwig wirklich der Einzige.
Regina Wirwoll, einst Mitglied im Kuratorium der Ludwig-Stiftung mit Sitz in Aachen, hat für das Buch Irene und Peter Ludwig – Zeitgenössische Kunst in und aus der DDR 12 Interviews mit ZeitzeugInnen aus Ost- und Westdeutschland geführt. Günter Schade, damals Direktor des Kunstgewerbemuseums Ost-Berlin, erinnert sich darin auch an Ludwigs ersten großen Coup.
Wir rieben uns die Augen, als wir erfuhren, dass in der DDR westliche Kunst gezeigt werden sollte. Wohl keiner hätte gedacht, dass das in der DDR möglich wäre. Ich auch nicht.
Die ausführlichen Interviews zeigen, Ludwig öffnete Türen, die lange verschlossen schienen. Für den 1925 in Koblenz geborenen Schokoladenfabrikanten, der in den 1950er Jahren über Pablo Picassos Menschenbild promoviert hatte, war Kunst kein Besitz, sondern ein Fenster in die Welt, ein Brückenschlag. Diese Haltung sieht Wirwoll in seiner Biografie begründet.
Er war ja ein Kriegskind, ist selber noch eingezogen worden, hat den Zusammenbruch erlebt, also kennt das Deutschland als Gesamtes, Herkunft eine bürgerliche Familie, die schon sammelte, Studium der Kunstgeschichte, dann die Irene Monheim von dieser Schokoladendynastie aus Aachen kennengelernt, geheiratet, Geschäftsführer, und diese hatten schon geschäftliche Aktivitäten in der DDR. Und Ludwig hat ein Dauervisum gehabt und fuhr zweimal im Jahr zur Leipziger Messe.
Ab den 1980er Jahren gingen Picasso-Ausstellungen auf Reisen. Etwa die umfangreichen Radierungen Suite Volard oder Suite 347. Sie wurden in Ost-Berlin, Leipzig, Dresden gezeigt. Hans-Jürgen Papies, Kurator der Nationalgalerie, erinnert sich im Buch:
Die Präsentation der Picasso-Werke aus der Sammlung Ludwig war für uns ein Ereignis von internationaler Bedeutung. Sie hat gezeigt, dass Kunst Brücken schlagen kann, selbst in Zeiten politischer Blockaden.
Ludwigs Engagement für ostdeutsche Kunst im Westen war nicht minder spektakulär und auch nicht minder umstritten. Während er im Osten Türen öffnete, traf er im Westen auf Misstrauen und löste mit der DDR-Kunst, die er in der Bundesrepublik präsentieren wollte, hitzige Debatten aus.
Er hat keine Vorurteile gehabt und hat nicht gesagt, das ist Staatskunst, das will ich mir nicht angucken, das ist nur reine Kunst und unabhängige Kunst, was in Amerika geschieht oder was in Westeuropa geschieht. Er hat sich einfach dort hineinversetzt. Aber immer mit dem Blick, alles zu sehen. Nicht nur das eine zu sehen, sondern auch das andere zu sehen.
1977 auf der Documenta 6 in Kassel erfolgte ein erster großer Knall. Die DDR war mit mehreren Künstlern vertreten. Für viele im Westen war dies ein Affront. Der Maler Georg Baselitz, selbst aus der DDR stammend, zog öffentlichkeitswirksam die Notbremse. Noch einmal Regina Wirwoll.
1977 auf der Documenta 6 hat ja Georg Baselitz, das ist auch eine Geschichte, die schön im Buch erzählt wird, hat ja der Baselitz eine Woche vor dem Eröffnung der Documenta, als alles schon hing und festgesetzt war, hat er gesagt, ich mache hier jetzt nicht mehr mit, das sind alles schlimme Scheißkünstler, Staatskünstler, ich ziehe meine Arbeiten ab.
Was dann aber nicht passiert ist. Gegen noch so große Kritik verschaffte Peter Ludwig ostdeutschen KünstlerInnen im Westen eine Bühne. Mit Ausstellungen, Ankäufen und sogar einem eigenen Museum in Oberhausen, der Ludwig-Galerie. Rüdiger Küttner vom staatlichen Kunsthandel der DDR betont im Buch, wie wichtig das für die ostdeutschen KünstlerInnen war.
Diese Sichtbarkeit im Westen war für sie von großer Bedeutung, da ihre Arbeiten oft im internationalen Kontext präsentiert wurden, was ihnen Anerkennung verschaffte, die in ihrem eigenen Land nur schwer zu erlangen war.
Der Interviewband erzählt von Peter und seiner Frau Irene als von zwei Menschen, die mit Kunst etwas bewegen wollten. Sie nutzten ihren Einfluss, um Verbindungen zu schaffen, über Grenzen hinweg. Kunst sollte dort wirken, wo Politik nicht weiterkam.
Sabine Oelze über die Vermittlerrolle des Kunstmäzens Peter Ludwig, der morgen 100 Jahre alt geworden wäre, aber schon 1996 gestorben ist. Women in Architecture. Vielleicht haben Sie in den vergangenen Wochen die Plakate und Veranstaltungen in Ihrer Stadt auch wahrgenommen. Women in Architecture, das Festival, hat erstmals bundesweit stattgefunden. Wir haben hier bei Fazit auch darüber berichtet. Um die 265 Veranstaltungen gab es rund um Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, Baukultur. Und auf den Podien saßen ausschließlich Frauen. Denn immer noch ist es ja so, dass diejenigen, die darüber entscheiden, wie eine Stadt aussieht, Männer sind. Und den meisten Menschen maximal eine berühmte Architektin einfällt, nämlich Zaha Hadid. Es geht also zuerst mal um mehr Sichtbarkeit in einer noch immer stark männerdominierten Branche. Heute gab es einen abschließenden Women in Architecture Summit, an dem meine Kollegin Laura Wurth teilgenommen hat. Hallo Laura.
Hallo.
Was war denn jetzt bei diesem Summit das Thema, nachdem im vergangenen Monat das Festival stattgefunden hat?
Ja, das war eher eine Art Abschlussveranstaltung, bei der es auch um eine Ergebnissicherung ging, um das, was man eben jetzt in diesem vergangenen Monat alles herausgefunden hat und vielleicht auch herausgearbeitet hat. Und eigentlich sind solche Veranstaltungen, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dazu da, sich zu vernetzen. Das heißt, ich würde mal behaupten, ganz so stark geht es vielleicht nicht um eine Inhaltlichkeit, sondern wirklich darum, dass alle Akteurinnen und Akteure sich nochmal treffen, ungezwungen, wie man so schön sagt, miteinander ins Gespräch kommen können. Und in dem Fall gab es jetzt auch noch ein per Video aufgezeichnetes Grußwort der Bauministerin Verena Huberts, bei dem sie ja eines der zentralen Probleme und Anliegen nochmal benannt hat. Und das können wir uns vielleicht mal kurz anhören.
Gerade im Bausektor sehen wir das deutlich. Nur 14% der Beschäftigten sind Frauen. Im Studium des Bauingenieurwesens immerhin 30%. Aber wenn wir unsere Städte und Gebäude für Jahrzehnte, teils für Jahrhunderte bauen, dann ist es entscheidend, wer diese Entscheidung trifft. Ob in der Architektur, in der Stadtplanung oder ganz konkret auf der Baustelle. Wir brauchen die Perspektiven von Frauen, weil sie unsere gebaute Umwelt gerechter, vielfältiger und lebensnäher machen.
Also das beschreibt es eigentlich ganz gut, warum der Fokus auf Frauen in der Baubranche so wichtig ist. Und darauf können sich natürlich auch alle einigen. Beim Architekturstudium sind es sogar 57% der Frauen, die studieren. Und dann geht nur ein ganz geringer Prozentsatz wirklich in die, ja, in die höheren Ebenen von den Büros oder gründet gar eigene Büros. Und ja, da konnte man sich eben doch darauf einigen bei dem anschließenden Roundtable, dass das eines der großen Probleme ist, dass es da einen wahnsinnigen Wissensverlust gibt und einem sehr, sehr viele kluge Köpfe und vor allem Perspektiven durch die Lappen gehen. Und ja, wie man das ändern kann, liegt natürlich breitenpolitisch auf der Hand. Gender Pay Gap schließen, bessere Kinderbetreuung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aber das sind ja nun recht offensichtliche Gründe.
Ja, und das gilt eben für alle Branchen, auch die Baubranche. Es gab unter anderem eine Keynote-Speech der Architektin Anupama Kundo, die jetzt eine Professur an der TU Berlin hat und erfolgreich schon viel gebaut hat. Was hat sie erzählt?
Kundo hat eine absolut internationale Perspektive eingebracht, muss man sagen, auf die Frage, ob sie Widerstände kenne, nachdem sie ihre ganzen gebauten Häuser gezeigt hat in der Präsentation, hat sie einfach geantwortet, dass sie ja all diese Gebäude, die wir gerade gesehen hätten, die hätte sie ja alle gebaut und Widerstände, die kenne sie gar nicht. Also das sei ihr total fremd. Das hat natürlich ordentlich Lacher produziert. Ist ein bisschen kurz gegriffen. Dennoch ist es so eine Art von kämpferischer Haltung, die vielleicht auch ganz gut tut und bei der gerade solche Vernetzungstreffen dazu beitragen können, dass die entsteht. Denn es heißt ja immer, bildet Banden. Und wo soll man die bilden, wenn man sich nicht trifft? Und gleichzeitig hat sie in ihren Projekten eben auch hervorgehoben, dass Wissensvermittlung absolut wichtig ist. Also für ihre Projekte, dass sie Menschen, mit denen sie baut, in die Lage versetzen will, jeden einzelnen Schritt nachzuempfinden und ja selber machen zu können. Und sie hat sich viel mehr auf die verwendeten Materialien konzentriert und wie man mit denen umgehen kann, als auf die spezielle Rolle der Frau in dem Ganzen. Gefüge. Und eigentlich ist es ja auch total richtig, weil wenn man immer damit beschäftigt ist, zu erzählen, wie blöd es ist, als Frau zu bauen, dann kommt man ja gar nicht mehr dazu zu bauen oder über seine eigene tolle Architektur zu sprechen. Deswegen hat sie das direkt so ein bisschen abgelehnt, was ich eine sehr gute Haltung fand. Die zweite Keynote, die es auch noch gab von Dr. Friederike Landau-Donelli, einer Stadtsoziologin, hat sich dann mit dem, was sie Queering the City nennt, beschäftigt. Das war tatsächlich eher philosophisch, das war ein bisschen wenig lebensnah, aber als Perspektive sicherlich auch ganz wichtig, um nochmal von diesem Begriff Frau wegzukommen, denn unter dem subsumieren sich ja eben auch non-binäre Personen und alle anderen.
Ja, so viel zur Abschlussveranstaltung. Vielleicht werfen wir noch mal kurz einen Blick auf dieses Women in Architecture Festival, das ja jetzt schon auch ein paar Tage vorbei ist. Wie sah denn da die Bandbreite der Podiumsdiskussionen, Vorträge und all dem, was da passiert ist, aus?
Da gab es wirklich alle möglichen Veranstaltungen, denn man muss sich vorstellen, jedes einzelne Bundesland hat eine Architektenkammer. Das heißt, da so eine bundesweite Vernetzung herzustellen, ist wahrscheinlich gar nicht so leicht. Federführend hat das die Architektenkammer in Berlin übernommen, das Ganze zu organisieren. Aber dadurch ist das natürlich so ein bisschen zerfasert und hat vielleicht diese Veranstaltung heute umso wichtiger gemacht, in der sich das nochmal gebündelt präsentiert hat. Das Programm war auch nicht kuratiert, das heißt, da konnte schon irgendwie alles Mögliche stattfinden. Darin liegt aber natürlich auch was Tolles. Bestimmt liegt dieser zerfaserte Punkt auch ein bisschen darin, dass es ja nach wie vor nicht ganz so viele Galerien und Ausstellungshäuser für Architektur gibt, also eingeübte Orte, an die man dann gehen kann, um eben diesen Vortrag über Architektin XY zu erfahren, dass man die so ein bisschen schwerer findet. Es gab aber natürlich wahnsinnig tolle Veranstaltungen. Anupama Kundo zum Beispiel hat an der TU Berlin ein Videoprojekt gemacht, wo sie und ihr Team eben 10 Architektinnen in Videoprojekten vorgestellt hat, die dort ihre Bauweise und das, was sie beschäftigt, präsentiert haben. In Sachsen gab es eine große Ausstellung, die sich eher mit dem historischen Aspekt befasst hat, also Architektinnen vorgestellt hat, die man vorher eben nicht so kannte. Und das ist ja eben auch wahnsinnig wichtig zu wissen. Es gab immer Architektinnen bis ins 17. Jahrhundert hinein. Das ist gar nicht so was Neues und die haben es ja auch alle geschafft. Also das als Aspekt und Instrument der Ermutigung ist natürlich auch ganz wichtig. Mhm.
Die haben es vielleicht aber nicht ins Nachleben geschafft.
Sonst das müssen wir jetzt ändern.
Nicht schwerlich erinnern anziehen.
Genau.
Ja, wurde das denn eigentlich wirklich durchgezogen, dass es keine Männer auf den Podien gab?
In diesem jetzt, da war keiner. Das fand ich auch schade, muss ich sagen. Weil Gleichberechtigung kann ja natürlich nicht ohne Männer funktionieren. Und das muss sich da eigentlich auch abbilden. Und gerade bei dem Roundtable, bei dem wahnsinnig kluge Frauen wie Annette Jura, die Abteilungsleiterin Wohnungswesen und Immobilienwirtschaft beim Bundesministerium, oder Julia Feier, die Leiterin der Stabsstelle für Sonderprojekte bei der Berliner Senatsverwaltung, saßen. Das wäre total gut gewesen, da auch nochmal Perspektiven von Männern speziell in Machtpositionen zu haben. Weil wenn das funktionieren soll, dann muss man die ja an Bord holen. Ohne wird es relativ schwierig. Und ich glaube, wenn man so unter sich bleibt, ergeben sich zwar schon sehr gute Sachen und Vernetzungen und man kann viel Ermutigung schaffen, aber wenn man wirklich Veränderung will, dann müssen eben alle dabei sein. Frauen, Männer, Nonbinäre, Alte, Kinder, und sich gemeinsam an den Tisch setzen. Und so hat man natürlich einen Safe Space in dem Sinne geschaffen. Aber ich glaube, man kann einen Schritt weitergehen. Das war jetzt aber auch erst das zweite Mal, dass das stattgefunden hat. Das heißt, wir dürfen sehr gespannt sein aufs Nächste.
Ein Summit zum Abschluss des Festivals Women in Architecture. Mit dabei war meine Kollegin Laura Wurth. Dankeschön.
Gerne.
Und wir bleiben noch beim Thema Bauen. Nach den Kulturnachrichten geht es um die große Frage des Abrisses auch von denkmalgeschützten Gebäuden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Museums-, Bildungs- und Forschungskomplex Smithsonian Institution ist erneut ins Visier der US-Regierung geraten. Eine Anwältin des Weißen Hauses kritisierte die Ausstellung Entertainment Nation. Diese beleuchtet den Einfluss der Unterhaltungsindustrie auf die US-Popkultur. Gegenüber Fox News warf die Anwältin der Smithsonian Institution vor, die USA als gewalttätig, imperialistisch oder rassistisch darzustellen. Das spiegele nicht die Größe der Nation oder der Millionen von Amerikanern wider, die zu ihrem Fortschritt beigetragen hätten. In der Ausstellung wird unter anderem ein Zirkusplakat aus dem Jahr 1923 gezeigt, welches den Kolonialismus und das Streben nach Weltherrschaft thematisiert. Seit der Rückkehr von Präsident Trump ins Weiße Haus steht die Smithsonian Institution unter Druck. Im Januar musste sie ihr Büro für Diversität schließen. Schulbüchern in der DDR wurde eine wichtige Rolle zugeschrieben bei der Durchsetzung der marxistisch-leninistischen Weltanschauung. Nun haben Experten damit begonnen, rund 1000 Titel mit etwa 120.000 Seiten zu digitalisieren. Laut dem Leibniz-Institut für Bildungsmedien in Braunschweig geht es vor allem um Bücher der Fächer Geschichte und Staatsbürgerkunde. Sie sollen für nachfolgende Generationen gesichert werden, als Forschungsquellen und Kulturerbe, wie es heißt. Hintergrund ist die Alterung des Papiers. Gefördert wird das Projekt von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die Monsterprinzessin, so heißt ein Kinderbuch aus der Schweiz. Es erzählt die Geschichte von Prinzessin Mia, die ein Monster sein will. Das Besondere, Text und Bilder des Buches wurden von einer künstlichen Intelligenz generiert. Und dagegen gibt es Protest. Unter anderem vom Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband, von Autoren und Illustratoren. Sie haben einen Brief an das Telekommunikationsunternehmen Swisscom geschrieben. Das hatte die Monsterprinzessin in Auftrag gegeben. Mit dem Buch dringe man in einen sensiblen Markt ein, in dem Kreative und ganze Branchen um ihre Existenz kämpften. Künstliche Intelligenz sei nicht zu Kreativität fähig, so das Protestbündnis weiter. Gemälde, Skulpturen, antike Möbel und ein Altarbild. Mehr als 60 Kulturgüter aus Spanien sind in Italien sichergestellt worden. Ein deutsches Ehepaar, das zuvor im spanischen Marbella lebte, hatte die Objekte illegal ausgeführt. Nachdem das Paar in Italien gestorben war, wurde der Schmuggel aufgedeckt. Der Wert der Kulturgüter beläuft sich nach vorläufigen Angaben auf mehr als 3 Millionen Euro. Wie Spaniens Innenministerium mitteilte, beschlagnahmten spanische und italienische Sicherheitsbehörden gemeinsam die Bilder, Möbel und Skulpturen. Die Operation trug den Namen Altarbild, denn als erstes wurde in einem Herrenhaus am Lago Maggiore das spanische Altarbild aus dem frühen 16. Jahrhundert gefunden. Insgesamt schmuggelte das deutsche Ehepaar offenbar mehr als 90 Werke nach Italien. Ein Teil wurde in Kunstgalerien und Privathäusern gefunden, andere wurden offenbar ins Ausland weiterverkauft.
Abriss gehört zum Bauen immer noch dazu, obwohl der Ruf nach Erhalt, Um- und Weiterbauen doch recht laut ist. Zumindest tönt er aus der Architektenschaft. Gleichzeitig fallen aber schutzwürdige Bauten, ob mit oder ohne Denkmalsiegel, der Abrissbirne immer wieder zum Opfer. Beispiele, um die dann auch gestritten wird, gibt es ja in jeder Stadt. Denn die Argumentation, die ist immer dieselbe. Sanierung zu teuer, kann weg, braucht man nicht mehr. Hier in Berlin hat der Abriss eines Atelierhauses vor einigen Jahren zu heftigen Diskussionen geführt. Architektin war Marlene Möschka-Pölzig, die Ehefrau des berühmten Hans Pölzig. Aus den vergeblichen Rettungsversuchen entstand aber auch eine Initiative für zukunftsorientiertes Bauen, die morgen ihr sogenanntes Manifest für unseren Baubestand präsentieren wird. Darüber sprach ich mit dem Architekten Felix Zuhl. Er ist einer der Initiatoren. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Zuhl, Erhalt von Bausubstanz ist ja kein neues Thema. Machen Sie da in Ihrem Manifest jetzt nochmal einen Unterschied, was den Erhalt von Denkmälern betrifft?
Wir machen eigentlich einen großen Rundumschlag um die gesamte Bausubstanz und beschäftigen uns damit auch mit Denkmälern. Da fordern wir unter anderem auch, dass Denkmäler nicht mehr als Denkmalschutz nur gesehen werden sollten, sondern als Denkmalentwicklung. Bisher ist Denkmalschutz oft etwas Starres, was das einfriert, was jetzt da ist und mal bedeutend war oder noch immer bedeutend sein wird. Und da geht es ganz entscheidend um Originalsubstanz und Zeitschichten, die genauso konserviert werden müssen. Und das finden wir sehr wichtig, aber Denkmäler sind auch Potenziale und Denkmäler müssen auch genutzt werden. Und ein ganz konkretes Beispiel wäre, da hat sich der Denkmalschutz schon verändert, dass zum Beispiel Solardächer inzwischen erlaubt sind auf Denkmälern. Okay. Aber es kann weitergehen. Denkmäler müssen auch gedämmt werden können und sie sollten auch zu gewissen Maßen umgebaut werden können.
Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich um- und anbaue, wie weit kann ich da gehen? Wann bringe ich sozusagen den Denkmalwert in Gefahr? Und was ist erlaubt und nützlich? Also wie könnte man das denn definieren?
Was wert ist, was Denkmalwert ist, das ist ja eine Verhandlungsmasse. Das entscheiden wir ja als demokratische Gesellschaft. Wo die Grenzen da genau liegen, müssen immer wieder Personen entscheiden, die darüber bestimmen. Und auch an diese Personen richtet sich unser Manifest, dass wir denen Spielräume aufzeigen, was wir uns wünschen würden, wo mehr Flexibilität möglich wäre. Und da geht es einfach auch ganz konkret darum, dass die Originalsubstanz nicht das einzige Kriterium ist.
Aha, sondern was kommt da noch dazu?
Der Nutzwert, also der Wert der Nutzung von heute, das Erkennen der unterschiedlichen Schichten. Und vielleicht können wir Teile auch weiterbauen und weiterentwickeln.
Momentan ist es ja so, dass es eine Behörde gibt, ein Denkmalamt, und da werden dann auch Denkmalschutzwürdigkeiten vergeben. Und dann gibt es dann auch Menschen, die prüfen, ob etwas im Sinne des Denkmalschutzes konserviert oder restauriert, saniert wird. Das, was Sie beschreiben, scheint mir ja viel komplexer zu sein, denn da muss ja ausgehandelt werden letztendlich, wo sind die Grenzen. Ne? Wer würde denn da an einem solchen Tisch sitzen und mitreden?
Ja, ganz genau. Da muss ausgehandelt werden. Und da sollte man Bevölkerung, Anwohner, Fachleute aus verschiedenen Bereichen mit einbeziehen.
Glauben Sie nicht, dass wenn man die Bevölkerung, ist ja auch ein schwieriger Begriff, die Bevölkerung mit einbezieht, würde viel weniger Denkmal erhalten werden, weil das doch für viele Menschen auch erstmal die Schublade sich öffnet von das Denkmal und der Denkmalschutz ist eine Last?
Ja, ehrlich gesagt, ich kann auch verstehen, warum es für viele als Last wirkt, weil sie dann die Gebäude nicht nutzen können und wahrscheinlich großen Bedarf haben. Vielleicht ist das eine Konsequenz, dass wir entweder weniger Denkmäler hätten, was ich schade fände, oder im Idealfall mehr Denkmäler hätten, die flexibler verändert werden könnten.
Wie denken Sie über den Einsatz von modernen Materialien, also sagen wir mal das Plastikfenster in einem Fachwerkbau?
Ja, das ist eine sehr konkrete Frage, die ja, ich am...
Ganz einfache Frage.
Ja, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Plastik ist jetzt nicht verboten, finde ich, und auch nicht schlimm. Es kommt darauf an, wie es wirkt und ob es funktioniert und auch tatsächlich, was die finanziellen Rahmen sind. Wenn die Alternative ist, wir können das Haus nicht entwickeln, dann lieber Plastikfenster, als dass es leer steht oder abgerissen wird. Aber der Denkmalschutz macht ja auch wirklich nur 3% bis 4% der Bausubstanz aus. Und es gibt noch so viel mehr und die Alltagssubstanz, der andere Rest hat kein Amt, hat kein Schutzamt, hat aber eine riesengroße Auswirkung und auch das ist unser Erbe.
Das heißt, Ihr Manifest, das würde sich eben auch auf die Bauten beziehen, die überhaupt nicht amtlich geschützt sind.
Wir kommen sehr vom Denkmalschutz und die Sichtweise des Denkmalschutzes finden wir richtig und wichtig und unterstützen das ja auch sehr. Und im Grunde nehmen wir ein bisschen die Brille vom Denkmalschutz und gucken damit auf die Alltagssubstanz. Ich denke, da ist ein paradoxes Verhältnis in der Gesellschaft, weil einerseits sind, denke ich, mit die beliebtesten Immobilien Altbauten in guter Lage, die entsprechend renoviert sind. Und gleichzeitig wollen alle neu bauen, um wahrscheinlich auch damit viel Geld zu verdienen oder gewissen Komfort zu erreichen. Das heißt, wir haben da auch ein unklares Verhältnis in uns selbst, wenn wir das mal selber anschauen.
Wenn morgen dieses Manifest veröffentlicht wird, wie geht es denn dann weiter?
Also das Manifest ist eine Haltung, die wir entwickelt haben durch unsere Arbeit an dem Haus Marlene Pölzig über die 4 Jahre. Und das haben wir mit sehr vielen verschiedenen Fachpersonen abgestimmt. Wir haben sozusagen einen Ausgangspunkt und viele Strategien. Und das möchten wir jetzt auf jeden Fall ins Leben rufen. Wir möchten aufrufen, dass sich Menschen bei uns melden, die sich für Substanz einsetzen wollen, dass sich auch Menschen bei uns melden, die Substanz haben, besitzen oder darin wohnen und Potenziale sehen oder sehen möchten. Und dann möchten wir uns an die Politik wenden, an die Lobby wenden, möchten Leitlinien für Bausubstanz aufbauen. Wir möchten Wertschätzungsanalysen entwickeln. Also es gibt extrem viel, was wir damit jetzt machen wollen. Also der Weg fängt eigentlich gerade erst an mit dem Manifest.
Herr Zohlen, vielleicht zum Schluss noch die Frage, welche Bausubstanz halten Sie denn nicht für erhaltenswürdig?
Ich sag's mal so, wir fordern in unserem Manifest keinen Abrissstopp. Wir fordern auch kein Verbot von Abriss. Wir fordern auch das nicht über Schutz und Verbot, sondern im Grunde können auch Gebäude abgerissen werden. Natürlich gibt es da Situationen. Man sollte vielmehr erstmal schauen, was für Potenziale die Substanz gibt und jedem Gebäude eine Chance geben. Also einmal umdrehen. Erst gucken, kann ich das Gebäude umnutzen? Kann ich daraus mehr machen? Und nur wenn das alles keinen Sinn ergibt und man wirklich in Riesenprobleme damit kommt, dann abreißen, neu bauen oder anbauen, verändern.
Wer hilft denn den Eigentümern dabei, das einzuschätzen? Weil da fehlt ja bestimmt auch die Expertise.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir glauben, die Bevölkerung würde auch ganz tolle und richtige Umbauentscheidungen treffen, die Eigentümerinnen. Sie tun es oft nicht, weil sie nicht die Informationen kriegen, die sie dafür bräuchten. Und wir arbeiten unter anderem auch an dieser Wertschätzungsanalyse, die ganz zu Anfang von Projekten erstmal die Potenziale der Substanz aufdeckt und in einfacher, komprimierter Form den Eigentümerinnen zur Verfügung stellt. Die können dann die Entscheidung treffen auf einer besseren Informationsgrundlage. Und die wichtigsten Entscheidungen bei jedem Bauprojekt werden immer ganz am Anfang getroffen. Das ist auch in der Forschung ganz klar bewiesen. Und da müssen wir ran. Am Anfang, am Kauf, am Anfang der Entwicklung die Informationsgrundlage für die Eigentümerinnen zu geben, dass sie umbauen können und dass da ganz viel rauskommen kann. Dass auch nicht teurer werden muss. Ganz entscheidend. Das weiß ich aus meiner eigenen Praxis als Architekt. Man denkt immer, und es wird oft gesagt, auf der Straße sagt man, Umbauen ist anspruchsvoller und teurer und es gibt Umbauzuschläge. Das muss gar nicht so sein. Wenn man sich erstmal anschaut, was das Potenzial der Substanz ist und demnach dann plant.
Der Architekt Felix Zohlen über das Manifest für unseren Baubestand. Er ist Mitinitiator und ich sage ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und an dieser Stelle zwei Serienempfehlungen unserer Kollegin Simone Schlosser. Beide sind preisgekrönt und keine kompletten Neulinge. Das gilt für Pokerface ebenso wie die Serie, die schon in den letzten Jahren in aller Munde war und von der es jetzt wieder Gerüchte gab, die vierte Staffel könnte die letzte sein. Na klar, es geht um The Bear, die Geschichte vom Schnellimbiss in Chicago, der zum Sterne-Restaurant umgebaut wird. Hauptdarsteller Jeremy Allen White wird demnächst ja auch als Bruce Springsteen zu sehen sein. Inzwischen wurde die Serie aber ja auch um eine weitere Staffel verlängert.
Es gibt dieses Missverständnis über die Serie The Bear. Da werden Restaurantkritiker engagiert für Interviews. Es gibt Pressedinner mit dem Berliner Sternekoch Max Strohe. Und das alles mit dem Ziel, dem Publikum zu versichern, wie nah diese Serie doch dran ist am realen Geschehen der Küchen dieser Welt. Als würde es darum gehen. The Bear ist keine Kochserie. Es ist eine Serie über Familie. Und keine Staffel zeigt das so deutlich wie diese vermeintlich letzte Staffel. Es geht um abwesende Väter und einsame Mütter, den Umgang mit Sucht, Tod und toxischen Angehörigen und um ein Restaurant als Mittel zum Zweck, das am Ende aber keine Therapie ersetzen kann.
Diese Uhr zählt 1440 Stunden rückwärts. Weiß einer von euch, wie lang das ist?
Drei Monate.
Drei Monate.
Mami, was kannst du eigentlich schlechter? Mich zurückrufen oder Mathe? Wenn die Uhr auf Null steht, muss dieses Restaurant seinen Betrieb einstellen.
Die neue Staffel beginnt mit einem Timer. Ursprünglich war das Restaurant ein Schnellimbiss. Jetzt bietet es Fine Dining in gehobenem Ambiente. Aber die Kritiken sind mau und langsam geht das Geld aus. Aus Sicht des Publikums wirkt dieser Timer künstlich. Aber für die Figuren erfüllt er einen Zweck. Denn er sorgt dafür, dass sie sich endlich selbst hinterfragen. Besonders die Hauptfigur Kami. Kami ist ein Sternekoch mit Talent und Trauma. Und ein Mann, wie ihn die Popkultur liebt. Einsam, verwundet und mit großen blauen Augen, aus denen er traurig und schön in die Kamera starrt. Zuletzt wirkte er zunehmend wie ein Klischee. Aber die Serie und Kami haben an sich gearbeitet.
Ich war nicht gut genug.
Okay, ich glaube, du interpretierst das falsch.
Wie interpretierst du's?
Ich meine, dass du genauso großartig wärst, möglicherweise sogar besser, wenn du ein Koch wärst, der einfach nicht diese Unordnung braucht.
Etwas Ähnliches gilt auch für die Serie. The Bear ist bekannt für Chaos und Stress und eine Anspannung, wie man sie nur aus einem Thriller kennt. Dabei ist hier niemand in Gefahr und trotzdem gehen sich alle an die Gurgel. In dieser neuen Staffel ändert sich das. Die Figuren sind sortierter, aber nicht weniger großartig. Das zeigt besonders die siebte Folge, die übrigens anknüpft an die sechste Folge der zweiten Staffel. Wieder ist es ein Familienfest und wieder sind alle angereist. Aber diesmal läuft es anders, wenn auch nicht weniger intensiv. Es ist eine dieser Folgen, wie es der US-Kritiker Alan Sepinwall formuliert, von der man sich als Fan wünscht, dass man für immer in ihr verweilen könnte. Was will man mehr von einer Serie?
Also, wer sind Sie?
Ich bin Felicity Price.
Nope, das ist gelogen.
Nein, das stimmt.
Bullshit.
Das Gegenteil von The Bear, aber nicht weniger unterhaltsam, ist die Serie Pokerface. Fernsehen, wie es früher einmal war und wie es die Streamingdienste gerade wiederentdecken. Mit abgeschlossenen Folgen, prominenten Gastauftritten und einer charismatischen Hauptfigur, die Folge um Folge unfreiwillig in einen Mordfall verwickelt wird. Es ist eine Hommage an das lineare Fernsehen und gleichzeitig überraschend aktuell, denn die Ermittlerin wider Willen hat ein besonderes Talent. Sie ist ein wandelnder Lügendetektor.
Los, wir probieren es aus. Okay, erzähl mir was über deine Person, aber nichts zu Kompliziertes.
Du machst mir echt Schiss.
Pokerface ist eine Krimiserie im Stil von Columbo und Mord ist ihr Hobby. Jede Folge hat ein ähnliches Muster. Erst sehen wir 10, 12 Minuten lang, wie jemand eine andere Figur umbringt und dann taucht plötzlich Charlie auf. Eigentlich ist sie Pokerspielerin, auf der Flucht vor der Mafia. Aber wo sie auch hinkommt, in ihrem blauen 69er Plymouth Barracuda, der sinnbildlich steht für den Retro-Charme dieser Serie, wird sie in einen Mordfall verwickelt. Wobei es nicht darum geht, wer hat es getan, sondern wie wird sie den Fall lösen. Dabei spart die Serie weder mit popkulturellen Referenzen noch mit Gastauftritten. Die Schauspielerin Cynthia Erivo etwa, die böse Hexe aus Wicked, ist gleich mehrfach dabei.
Donnerlettchen, seid ihr eineige Zwillinge?
Oh, nein, 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 das nennt man Vierlinge.
Die Serie Pokerface ist aus der Zeit gefallen. Mit ihrem Look, ihrem Charme und ihrer Hauptfigur. Natasha Lyonne spielt Charlie als lässiges Understatement. Und was Columbo sein Trenchcoat, sind Charlie ihre engen Jeans und Basecap. Nach nur 2 Staffeln hat Pokerface alles, was es braucht für eine Kultserie. Wenn nur die Fälle in dieser Staffel komplexer wären. Andererseits zeigt uns die Gegenwart, dass es nicht ausreicht, jemanden der Lüge zu überführen. Man braucht auch das gewisse Extra, um die anderen von der Unwahrheit zu überzeugen. Das ist die eigentliche Kunst von Charlie.
Simone Schlosser über die Serien The Bear und Pokerface, beide mit 9 Staffeln gestartet. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. In die Zeitungen von morgen Mittwoch, den 9. Juli, hat Gregor Sander geschaut.
In der Tageszeitung Die Welt ahnt man schon wieder eine Zeitenwende. Das dicke Arme, dicke Eier-Zeitalter droht laut Eva Biringer. Sie meint das durchaus körperlich und fragt, wann fing das eigentlich an, dass Männer aussehen wollen wie der Hulk? Und wo bitte soll der Muskelwahn enden? Dabei war der Blick auf den Männerkörper doch bisher weniger streng oder, wie es die Weltautorin ausdrückt, lange Zeit war die Gesellschaft dem männlichen Körper gegenüber wesentlich gnädiger als dem weiblichen. Attraktivität war nie verkehrt, ein Mangel davon konnte allerdings durch Geld und Status wettgemacht werden. Aber damit sei es vorbei. Einer australischen Studie zufolge sind 12- bis 18-jährige Jungen heute gestresster von ihrem Körperbild als gleichaltrige Mädchen, hat Biringer recherchiert und zieht folgendes Fazit. Es wird gepumpt, geklimmzugt, gekardiot, gekettlabelt, bis die Ärztin kommt. Denn gesund ist das alles nur bis zu einem gewissen Grad. Aber, fragen wir uns, ist denn dieses Superman-Bild nicht doch schon uralt? Denn gerade läuft wieder mal ein Film gleichen Titels in den Kinos an und Dietmar Dart stellt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gleich mal klar, darauf gewartet hat die Welt nicht, aber sie sollte sich davon erfreuen lassen. Die ewig gleiche Handlung fasst er so zusammen, dass Superman Kräfte besitzt, mit denen dieser Außerirdische sich die ganze Welt unterwerfen könnte, aber keinerlei Ehrgeiz hegt, das zu tun, sondern lieber noch im ärgsten urbanen Kollaps jedes Eichhörnchen und jedes Kind rettet, macht den Egomanen Luther fuchsteufelswild. Gespielt wird Superman von David Corenswet und Nicholas Hoult gibt den hyperkriminellen Hightech-Ingenieur Lex Luther. Dass sich die beiden laut Dart erstaunlich ähnlich sehen, habe es bei diesem Dauerbrenner-Gegner-Duo noch nie gegeben. Aber als eigentliche Pointe des Films erkennt der FAZ-Kritiker einen Satz des Bösewichts. Brain beats Brawn. Intellekt schlägt physische Stärke. Den sein Rivale schließlich sogar wiederholt. Am Ende sagt Superman auch, Intelligenz entscheidet, aber das tut sie ganz anders, als Luther meint. Wir freuen uns an dieser Stelle weniger auf den Film als darüber, dass es bei aller Kraft wohl doch nicht ohne Hirn geht, was uns auch die Taz in einer Überschrift bestätigt. Superhelden sind so, nämlich eher lustig als kräftig oder wie es Andreas Rüthenauer schreibt, gepflegter Unsinn auf jeder Seite. Robert Seethaler und der Zeichner Rattelschneck haben ein Buch gemacht. Der Bestsellerautor Seethaler und Markus Weimer, einer der beiden Zeichner hinter dem Künstlernamen Rattelschneck, haben sich mal in einer Kneipe kennengelernt und die Auswirkungen der gepflegten Kaltgetränke führten bei Seethaler zu folgender Idee. Der Tranquilizer, der Superheld, der so langweilig ist, dass seine Gegner umgehend einschlafen, wenn sie ihm begegnen. Anfang Januar hat Seethaler diesen einschläfernden Helden erfunden. Kannst du ihn zeichnen? Fragte er seinen Tresenkumpan per Kurznachricht. Und er konnte. Die Superheldenkollektion, die da textlich und grafisch entstand, begeistert den Taz-Kritiker gründlich. Ob es um Schweinchen Dick und Hähnchen Kock, den Pornostar unserer Zeit geht, um Ovid und Long Ovid, einer unangenehmer als der andere, oder den Berg, der sich auf den Weg aus dem Gebirge macht, weil er ein Date mit Glaube hat, der gepflegte Unsinn schmückt jede Seite, frohlockt Andreas Rüthenauer. Und wir enden hier mit einem Männer-Selbstbild, das auch viel mehr nach Hirn als nach Hantel klingt. Björn Heyer verabschiedet den am Sonntag verstorbenen Lyriker Franz Hodjak in der Frankfurter Rundschau. Politisch war er immer, aber zum Heldentum sah er sich nie berufen. Mit bescheidenen Worten bekennt er, Ich habe keine Berge versetzt, auch kein Haus drauf gebaut. Ich habe etwas getan, was mich reizte zu sehen. Wie komme ich zurecht mit mir selbst?
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.